Hey Sarah, wir haben uns in der letzten Zeit ja ziemlich viel mit Wut- und Trotzausbrüchen in der frühen Kindheit beschäftigt, stimmt's?
Ja, absolut. Wir waren auf der Suche nach etwas, das Eltern hilft, den Stress, den diese Entwicklungsphase mit sich bringt, irgendwie leichter zu bewältigen.
Genau. Wir wollten, dass dieser negative Anstrich, den diese Zeit nach dem ersten Geburtstag hat, aus den Köpfen der Eltern verschwinden kann. Wir freuen uns nämlich, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Wir freuen uns, wenn sie zum ersten Mal Mama oder Papa sagen. Aber wenn sie sich zum ersten Mal vor Wut auf den Boden werfen, finden wir das blöd und es stresst uns total.
Absolut. Dabei verrät uns das Trotz- und Wutverhalten so viel über die Autonomieentwicklung unserer Kinder und steht eigentlich nur für eine riesige Möglichkeit, die Beziehung zum eigenen Kind zu vertiefen. Wenn es uns gelingt, gut und tricky zu reagieren.
Ja, das ist das, was Eltern meist suchen. Eine Art Leitfaden, an dem sie sich in kniffligen Situationen entlanghangeln können. Und ich finde, uns ist da was ziemlich Tolles und Cooles gelungen, oder?
Absolut. Wir haben nämlich für euch einen Videokurs gebaut, in dem ihr alles findet, was ihr braucht, wenn ihr mehr über diese Phase erfahren wollt. Wir erklären dir, warum das Verhalten plötzlich so ist. Wir machen dich auf einige Beobachtungen aufmerksam, die dir vielleicht in Wutmomenten noch nicht so aufgefallen sind.
Und wir zeigen dir ziemlich wirkungsvolle Strategien, wie du diese Situation elegant und geschickt auflösen kannst. Du kannst diesen Kurs ab dem 15. November erwerben und mit dem Early Bird Rabatt hast du jetzt die Möglichkeit, schon ab dem 1. November dir deinen Zugang zu sichern. Klingt interessant für dich? Das ist es auch wirklich. Mach dich auf den Weg und entstresse deinen Kleinkindalltag mit unseren Tipps und Erklärungen. Du findest neben Erklärvideos und vielen alltäglichen Beispielen ein informatives Handout mit Bonusmaterialien für dich. Den Link zum Video findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Hallihallo, du hörst PKIP für die Ohren. Ich bin Nina und gemeinsam mit meiner Kollegin Sarah hörst du in diesem Podcast alle Themen, die Eltern im ersten Lebensjahr wissen sollten oder wissen wollen und kannst dir diese ganz praktisch zum Hören aneignen. Heute sitze ich hier wieder mit Kathi, unserer, ich kann schon sagen unserer, unserer Ernährungsexpertin, mit der wir schon mal über den Start von Beikost gesprochen haben. Und das wollen wir heute nochmal wiederholen. Heute hatten wir uns überlegt, Kathi, dass wir in Ergänzung zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben, da haben wir uns so ganz, ganz, ganz neu und grundsätzlich diesen Beikost-Fahrplan angeschaut und geguckt, wie starten wir eigentlich von der flüssigen Nahrung in die Feste. Wie machen wir das? Und heute soll es darum gehen, welche Alternativen gibt es eigentlich zu diesem offiziellen Beikostfahrplan und wollen uns anschauen, wie es eigentlich ist, wenn Eltern sich entscheiden, ihr Kind vegetarisch oder vegan zu ernähren. Welche Möglichkeiten gibt es da? Ist das zu empfehlen? All das, was ihr so wissen wollt. Und das, was auch in vielen Köpfen schwebt, durch viele Elterngespräche, huscht das Wort BLW, also Baby-Led Weaning. Was ist das eigentlich und wie können Eltern sich da entscheiden? Nicht? Kathi, das hatten wir uns so ausgedacht für heute.
Das war so unser Plan, genau.
Genau. Willst du noch mal kurz sagen, wer du bist, für die unter euch, die den ersten Teil nicht gehört haben?
Genau, also hallo zusammen, ich bin die Kathi Puth-Weinand. Ich bin seit über 20 Jahren Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe auch zwei Kinder, die sind schon im schulpflichtigen Alter Und ich habe über 20 Jahre in der Säuglingsernährungsindustrie gearbeitet. Das heißt, ich kann da auch viel aus dem Nähkästchen plaudern, habe aber im medizinischen Bereich gearbeitet. Das heißt, deutschlandweit mit Kliniken, mit Frühgeborenenstationen, mit Kinderärzten und Hebammen ganz viel gearbeitet. Also das war mein tägliches Geschäft. Und bin seit 3 Jahren selbstständig mit Mummy Kitchen und widme mich jetzt der Beratung von jungen Eltern.
Genau. Und diese Expertise hat uns so gecatcht, dass wir dachten, dich brauchen wir jetzt nochmal.
Das freut mich. Vielen Dank.
Du, fangen wir einfach mal an. Das heißt, Wir gehen jetzt davon aus, dass alle wissen, wie überhaupt die feste Nahrung in das Kind gelangen kann. Das heißt, wie wir das machen. So, das haben wir im ersten Teil geklärt. Was ist jetzt mit den Eltern, die sich entscheiden, ich möchte vegan oder vegetarisch starten? Wie sollten die das anstellen und was sollten diese Mütter und Väter eigentlich wissen?
Grundsätzlich muss man wissen, jede Ernährungsform, die außerhalb der, sage ich mal, normalen, wie man es halt kennt, ne, mit Fleisch und Getreide und Milch, also jede Ernährungsform, die da ein bisschen von abweicht, hat Auswirkungen auf das Kind, weil es ist ja noch im Wachstum. Von daher sollte man sich da gut Gedanken machen und sich gut informieren und nicht einfach irgendwas weglassen, sondern es muss ja dann irgendwie auch ersetzt werden. Also vegetarisch ist eigentlich mittlerweile gang und gäbe, das ist gar kein Problem mehr. Bei vegan müsste man noch mal ein bisschen genauer hingucken.
Ja, fangen wir mal mit vegetarisch an und schauen uns dann danach das an, was möglicherweise ein bisschen komplexer ist. Also die Mutter, die stillt bisher. So, und sich dann entscheidet, gut, ich möchte jetzt Beikost beginnen. Was ist für diese Frau, für diesen Vater wichtig, wenn sie sich überlegt, okay, womit fange ich jetzt an? Was kaufe ich überhaupt ein? Wie bereite ich mich vor?
Genau, das ist eigentlich im Grunde so, wie wir das beim letzten Podcast alles erklärt hatten. Alles identisch, außer dass diese Eltern ja dann eigentlich in Anführungsstrichen nur das Fleisch weglassen, beziehungsweise vielleicht sogar auch noch den Fisch. Und da müssen wir halt gucken, was hat halt eigentlich Fleisch für eine Bedeutung in der Beikost. Und das ist eigentlich ein Eisenlieferant und ein Lieferant für hochwertiges Eiweiß, dass ich halt wachsen kann. Das ist ja das, wonach auch der Kinderarzt dann guckt, wächst mein Kind auf der Perzentile. Und da muss man halt gucken, finde ich pflanzliche Alternativen. Und das ist eigentlich im vegetarischen Bereich ganz einfach. Also in der Beikostzeit, wenn wir diesen Mittagsbrei haben, diesen Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei, wäre dann für den Vegetarier Gemüse-Kartoffel-Getreide-Brei. Also statt Fleisch würde man jetzt Getreide, zum Beispiel Haferflocken, Hirseflocken, Dinkelflocken verwenden.
Ah ja, das machen wir dann so, weil bekannt ist, dass das Getreide für die Kinder das Eisen ersetzen kann. Ist das richtig?
Mhm, genau, also aus Hafer, Hirse, Dinkel kann auch Eisen gezogen werden. Natürlich nicht so toll und super wie aus Fleisch, aber es funktioniert auch und die Kinder haben auch keinen Mangel, wenn man sich daran hält. Also wenn man jeden Mittagsbrei praktisch mit diesen Haferflocken pimmt und dann noch ein kleiner Schuss Saft dazu. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Vitamin-C-Quelle, damit das Eisen auch aufgenommen werden kann. Das kann zum Beispiel auch ein Gemüse sein, was ich verwende, was viel Vitamin C hat.
Okay.
Also zum Beispiel später wäre das zum Beispiel bei den etwas größeren Kindern dann auch die Paprika oder so. Deswegen am Anfang bei der Beikostzeit macht man noch diesen Saft dazu oder halt einen Obstmus so zum Nachtisch. Das reicht auch. Später kann man dann auch mal einen Obstsaft oder sowas dazugeben. Also wir brauchen auf jeden Fall Vitamin C.
Okay. Das Vitamin C hilft dem Körper, das Eisen, das aus dem Getreide gewonnen wird, für den Körper besser nutzen zu können oder da besser leichter rankommen zu können. Nicht?
Genau, wir brauchen immer Vitamin C grundsätzlich, um Eisen in den Körper aufzunehmen, auch wenn ich ein Fleischesser bin. Das kennen wir so, das Schnitzel mit Zitrone. Das hat ja seinen Grund, warum da die Zitrone oben drauf liegt für das Eisen.
Guck hin, okay.
Und noch ein kleiner Hinweis, also Hülsenfrüchte zum Beispiel sind auch super Eisenlieferanten, kommt ja in der vegetarischen Ernährung auch öfters vor, macht man so ungefähr ab dem 8. Monat, also man muss schon mal so 8 Wochen mit Beikost gestartet haben, dass sich das Magen-Darm-System halt auch an Beikost gewöhnt, aber dann kann man auch sehr gut rote Linsen verwenden.
Genau, Hülsenfrüchte sind Eltern ja oft ein bisschen vorsichtig, weil sie ja bekannt sind, dass sie blähen.
Mhm. Aber das ist in dem Falle nicht der Fall, weil wenn so lange das gut gekocht ist, und das ist es ja in der Beikostzeit, verliert das seine blähende Wirkung, genauso auch wie Kohlrabi oder Blumenkohl.
Mhm. Was uns jetzt bestimmt interessiert, wenn ich höre, okay, ich kann das über Getreide ersetzen, gibt es Mengen? Also ich erinnere mich, dass du beim letzten Mal gesagt hattest, rotes Fleisch am liebsten so 20 Gramm. Mhm. So, das habe ich noch so im Kopf. Wie verhält sich das jetzt mit Getreide? Kann ich das so 1:1 übernehmen und auch sagen, okay, 20 Gramm Getreide pro Mahlzeit?
Bei dem Brei mittags, wenn ich da von diesen, wir gehen ja bei den 20 Gramm Fleisch von 200 Gramm Brei aus, sind es beim vegetarischen Brei 10 Gramm Haferflocken. Am besten nimmt man dann Instantflocken aus dem Babyregal, die lösen sich ja in lauwarmer Flüssigkeit oder im lauwarmen Brei auf. Das heißt, ich mache den Brei fertig, gebe dann diese Instantflocken noch dazu und dann ist das schon fertig.
Gut, und dann haben wir eben angefangen mit Frauen, die stillen und sich dann entscheiden, vegetarisch ernähren zu wollen. Gibt es einen Unterschied zwischen denen, die die Flasche geben? Also ist das gleich oder müssen die irgendetwas besonders beachten?
Bei den Vegetariern, ich gehe ja mal davon aus, dass die ja dann, also die nehmen ja Kuhmilch zu sich. Das heißt, die würden ja dann auch eine ganz normale Säuglingsnahrung verwenden. Also die sind ja alle auf Kuhmilchbasis. Von daher ist da kein Unterschied. Allerdings gibt es noch ein Problem, kann es geben mit dem Jod. Und gerade wenn ich vegetarisch mich ernähre und bin eine stillende Mutter, dann muss das Kind irgendwie an eine Jodquelle kommen, wenn kein Fisch gegessen wird. So. Und wenn jetzt die Mama auch noch stillt und selber kein Jod supplementiert, dann hat das Baby in dem Falle überhaupt keine Jodquelle. Und deshalb ist es ratsam, dass die Mama in der Stillzeit auch Jod supplementiert, weil das Jod kommt über die Muttermilch beim Baby an. Oder und, dass man sich dafür entscheidet, einen fertigen Milchbrei zu kaufen. Also dieser klassische Abendbrei, den kann man ja selber machen mit Milch und mit Flocken, aber man kann den auch fertig kaufen. Und in dieser fertig gekauften Variante ist eine große Menge an Jod zugesetzt. Also das Baby braucht 50 Mikrogramm am Tag und in diesem fertigen Milchbrei ist in einer Portion schon 30 Mikrogramm. Also da habe ich schon viel mit abgedeckt. Das wäre nochmal so ein Tipp, vielleicht mal fertigen Milchbrei zu kaufen, vielleicht auch nochmal abwechselnd.
Das heißt, da gibt es außerdem für die Frauen, die nicht stillen oder sich gegen das Stillen entschieden haben, gibt es keine besonderen Dinge, die zu beachten sind?
Nein.
Okay. Fällt dir noch irgendwas ein? Das heißt, gibt es was, wenn wir jetzt uns das vegetarische Menü oder die vegetarische Variante anschauen? Gibt es noch irgendwas, was dir dazu einfällt, was Eltern wissen sollten?
Es gibt noch einen kritischen Faktor, das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die wiederum dann ins Kind kommen, wenn ich halt einmal bis zweimal die Woche Fisch verzehre. Es gibt ja Vegetarier, die verzehren Fisch, andere weniger. Deshalb, also wenn ich auf Fisch verzichte, dann muss ich zusehen, dass ich diese Omega-3-Fettsäuren noch ins Kind reinbekomme. Und das mache ich dann am besten über Öle. Also das klassische Rapsöl in der Beikost ist ja schon gesetzt. Das hatten wir das letzte Mal gesagt. Das ist schon mal ein super Lieferant. Ich kann aber auch Leinöl nehmen, Walnussöl, Hanföl. Also diese Öle sind auch gute Lieferanten.
Und das bringe ich dann auch, wie du es beim letzten Mal gesagt hattest, direkt vor dem Essen, direkt vor dem Verzehr in den Brei, in einer Menge von, ich weiß, das habe ich jetzt vergessen.
Ja, 2 Teelöffel bitte noch ranfügen, genau. Und wenn ich ein Gläschen kaufe, ein Fertiggläschen, das Gleiche eigentlich, 1 bis 2 Teelöffel. Also da kann man mit dem Öl, kann man in der Beikostzeit nicht viel falsch machen, ob es jetzt einer ist oder zwei. Die Babys haben erhöhten Fettbedarf und man tut auf jeden Fall was Gutes.
Dann haben wir uns jetzt die vegetarische Variante angeschaut und schwappen mal rüber zu den Familien, die sich entscheiden, vegan ihr Kind zu ernähren. Was gibt es da für Unterschiede oder für Möglichkeiten jetzt erstmal wieder bei der Mutter, die bislang stillt und auch über den Beikoststart natürlich auch weiter stillen wird?
Also vegan ist ja jetzt in den letzten Jahren total, ja, Trend geworden, kann man schon fast sagen. Und da gibt es auch unterschiedliche Gründe, warum ich mich dafür entscheide. Man weiß vor allen Dingen, dass in Großstädten das ein großer Trend ist. Das merke ich auch in meinen Kursen. Also wenn ich Berliner Mamis dabei habe, dann ist oft das Thema vegan. Bin ich hier bei uns im ländlichen Raum unterwegs, ist, wenn ich dann sage, hat jemand Interesse an vegetarisch oder vegan, dann interessiert sich keiner dafür. Dann haben wir hier noch die klassischen vom Dorf, die Mamis, die halt wirklich auch richtig noch mit Fleisch kochen. Ich finde das total spannend. Und ja, wenn ich Veganer bin, dann habe ich natürlich auf einiges zu achten, weil ich ja auch einiges weglasse, was eigentlich für das Kind notwendig ist, um zu wachsen und zu gedeihen. Und da ist zum Beispiel neben dem Jod, was ich gerade erwähnt habe, Eisen, Zink, das sind auch die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, da ist Protein ein Thema, da ist Calcium ein Thema und vor allen Dingen Vitamin B12 und B2. Also es sind einige Dinge, auf die man da achten muss und die man irgendwie ersetzen muss. Und dafür muss man sich wirklich gut informieren.
Ja, und gehen wir davon aus, dass eine Frau das jetzt getan hat. Das heißt, vermutlich ist es so, dass wenn ich mich entscheide, mein Kind vegan zu ernähren, dass ich selbst auch Veganerin bin. So, alles andere macht aus meiner Logik erstmal keinen Sinn. So, gehen wir davon aus, sie hat sich gut informiert. Wie kann das dann aussehen? Mhm. Das heißt, wie kann ein Ernährungsplan oder ein Wochenplan für mich aussehen, wenn ich vegan mein Baby ernähre?
Die vegane Variante ist ja jetzt so, dass ich alles weglasse, was vom Tier ist. Und somit fällt ja schon mal die Kuhmilch da raus, die ein wichtiger Bestandteil ist in der Säuglingsernährung, also Muttermilch, aber dann halt auch im Abendbrei diese Kuhmilch als B12-Lieferant und auch das Fleisch als B12-Lieferant. Und das muss ich auf jeden Fall ersetzen, das B12 durch irgendwas anderes. Ja, weil wenn wir B12-Mangel haben, dann sind wir vielleicht ein bisschen schläfrig und müde. Mehr passiert jetzt erstmal nicht. Wenn das beim Baby aber passiert, dann kann es auf jeden Fall zu neurologischen Schädigungen kommen und zu dauerhaften Entwicklungsstörungen. Okay. Deshalb ist ganz wichtig, darauf zu achten. Und wie machen wir das jetzt? Tropfen. Also du musst wirklich supplementieren, wenn du dein Kind vegan ernährst und selber auch, wenn du noch stillst, auf jeden Fall selber noch B12 supplementieren. Also über die Muttermilch kommt B12 super im Kind an, aber es richtet sich halt nach deinem Status. Also wenn ich kein B12 supplementiere als Veganerin, dann kommt auch nichts beim Kind an.
Gibt es eine Alternative zur Ergänzung, das heißt zu diesen Supplementen? Das heißt, B12, würdest du sagen, geht wirklich nur über Tropfen oder gibt es da irgendwas anderes noch?
Nur über Tropfen, beziehungsweise du kannst es auch über, es gibt mittlerweile auch Zahncreme, wenn die dann ein bisschen älter sind, zweimal am Tag die Zähne putzen damit, das ist, reicht dann auch schon aus. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, aber bei B12, also wie so beim Vegetarier, na, jetzt nimmst du halt mal ein paar Haferflocken und dann hast du das Eisen drin. Das geht bei B12 nicht, das musst du wirklich supplementieren. Das wäre das Erste. Mhm. Das Zweite ist, Jod hatten wir ja schon gesagt, Fisch bleibt ja dann auch auf der Strecke, das heißt, Jod muss auf jeden Fall auch supplementiert werden. Zum einen die Mama beim Stillen, zum anderen auch das Baby muss Jod bekommen. Und was haben wir denn noch? Calcium zum Beispiel und Protein. Also wir brauchen natürlich hochwertiges Protein zum Wachsen. Und am besten funktioniert das halt, wenn ich ein pflanzliches und ein tierisches Protein kombiniere. Das habe ich ja in diesem Fall auch nicht. Das heißt, ich muss mich da wirklich auf die Hülsenfrüchte verlassen, von denen wir eben auch schon gesprochen hatten. Also Hülsenfrüchte lösen das Problem mit dem Eisenhaushalt, aber auch mit dem hochwertigen Eiweiß.
Bedeutet, dass Hülsenfrüchte auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Kannst du mal ein paar aufzählen? Das heißt, auf welche kann ich mich da stützen, wenn ich mein Kind so Anfang zweites Halbjahr ist zum Beispiel?
Ja, also da arbeitet man sehr gerne mit, auch wegen der Verdaulichkeit, mit roten Linsen zum Beispiel, aber auch mit Erbsen. So, das sind so die beiden, womit man eigentlich so anfängt. Genau, nachher gibt es dann natürlich auch noch Bohnen und sowas, aber das macht man dann schon eher so ab dem ersten Geburtstag.
Okay.
Also Linsen und Erbsen ist man schon mal gut dabei.
Gut. Und die sollten dann täglich auf dem Teller sein oder reicht das ein-, zweimal die Woche? Wie hoch ist so dann der Bedarf an Proteinen zum Beispiel und Eisen?
Also das sollte schon fast täglich sein, weil zum Beispiel Fleisch ist die Empfehlung auch 5-mal die Woche, beziehungsweise 3-mal Fleisch, 2-mal Fisch. So, da habe ich ja 5-mal die Woche was Tierisches und genauso ist es beim Veganer. Also 5-mal die Woche wäre schon schön.
Okay.
Ja.
Gut. Und mal ein Rezept dass du so schüttelst. Das heißt, wenn ich mich jetzt entscheide, gut, ich mache das, ich möchte das vegan machen oder ich bin auch gut informiert, dann kann ich natürlich diese Hülsenfrüchte wunderbar kombinieren mit allem anderen.
Genau, die Veganer und auch Vegetarier richten sich ganz normal nach diesem Beikostfahrplan, den man ja so kennt. Und der Veganer würde dann einfach statt Fleisch würde er Hülsenfrüchte verwenden. Mhm. Ne? Also das Fleisch würde man jetzt einfach weglassen. Man hat ja Gemüse, das ist ja in Ordnung, Kartoffeln. Und dann würde ja Fleisch kommen und da nehme ich einfach Hülsenfrüchte als Alternative.
Ah, okay.
Ja.
Ja, das kann ich mir gut merken.
Das ist also beide, also alle, wie sie da sind, ob Fleischesser oder vegetarisch, vegan, alle halten sich bitte an diesen Beikostfahrplan und ändern dann nur diese Komponenten ab, die ihnen halt nicht schmecken und nehmen dann einen Ersatz. Also Veganer nimmt dann die Hülsenfrüchte und der Vegetarier kann natürlich auch die Hülsenfrüchte nehmen, aber auch die Haferflocken. Ja. Aber diese Haferflocken alleine würden jetzt für den Veganer nicht ausreichen, deswegen muss der auf jeden Fall noch mit Hülsenfrüchten unbedingt arbeiten, mhm, weil ich ja jetzt noch eine Proteinquelle brauche.
Genau, als Milchersatz quasi, ne?
Richtig, genau.
Was ist denn eigentlich mit diesen vielen bunten Milchtüten, die mir sagen, ich bin ein Milchersatz, ich heiße Hafermilch, ich heiße Mandelmilch. Ist das eine Möglichkeit für vegane Ernährungsmöglichkeiten?
Für Kinder auf gar keinen Fall. Übrigens, die heißen jetzt Trinks, die dürfen auch nicht mehr Milch heißen, weil es nämlich keine Milch ist. Nicht, dass dann jemand denkt, das wäre die Alternative. Also es nennt sich nur noch Pflanzentrink.
Okay.
Und ist auf keinen Fall, also sagen auch die Fachgesellschaften, für Kinder vorgesehen, ein Pflanzentrink statt Kuhmilch. Das heißt, in der Beikostzeit reden wir ja auch noch von Muttermilch oder Säuglingsnahrung, also Muttermilchersatznahrung. Und da wäre dann wirklich für den Veganer Sojamilch angesagt. Also Säuglingsnahrung auf Basis von Soja. Das gibt's nur noch von wenigen Firmen, weil das zum Teil auch über die Jahre jetzt in ja Verruf geraten ist, weil Soja ja auch eine östrogenähnliche Wirkung hat. Es wird trotzdem noch empfohlen für vegane Kinder, weil es sonst keine Alternative gibt, um ja hochwertiges Eiweiß zu liefern. Und deshalb brauchen die statt, wenn ich jetzt nicht stillen kann als Veganerin, eine Säuglingsmilchnahrung auf Sojabasis.
Da redest du von Säuglingsmilchnahrung. Das ist dann ja dieses klassische Pulver, das alle Eltern kennen, die ausschließlich oder auch mal eine Flasche geben. Und damit meinst du nicht diese in Tetrapack verpackt diesen Sojadrink?
Richtig, genau. Ah. Eine richtige Säuglingsmilchnahrung. Und die gibt's meistens auch nicht im DM oder Rossmann, sondern das gibt's wirklich dann auch in der Apotheke. Und wenn ich dann ist ja auch dieser Abendbrei und den würde ich dann auch mit diesem Soja anrühren, mit dieser Säuglingsnahrung und nicht mit einem Hafertrink oder einem Reistrink, weil da die liefern einfach zu wenig Protein, zu wenig hochwertiges Protein. Da ist auch nichts weiter drin mit Calcium zum Beispiel. Also gibt es nur noch ganz wenige. Oftmals ist auch Zucker zugesetzt. Also auf jeden Fall, Pflanzentrinks sind für die kindliche Ernährung als Ersatz zur Kuhmilch nicht geeignet. Also eigentlich verboten. Weil dann, wenn man das ersetzt, würde einfach das Kind ja mangelernährt in dem Falle.
Ja, siehst du, ich glaube, dass diese Info bei wenigen Eltern angekommen ist. Kann das sein?
Ja, natürlich, weil die Regale sind voll, ist absoluter Trend, es wird hoch gelobt und man denkt, ich habe das auch in meinen Kursen, man kann einfach die Kuhmilch, ich lasse jetzt die Kuhmilch weg und gibt dafür einfach einen Haferdrink, kann ja nichts Schlechtes sein. Nee, so ist es nicht. Mhm. Davon kann kein Kind wachsen und gedeihen.
Ja, genau. Was Schlechtes ist es vermutlich nicht, aber das reicht nicht, um das Kind optimal zu ernähren.
Wir können uns das gerne in den Cappuccino gießen, aber für Kinder ist es nicht geeignet, ja.
Ja, guck mal, da sind wir schon, wenn wir über vegane Ernährung sprechen, jetzt zu denen rübergerutscht, die nicht stillen. Gibt es da noch irgendetwas außer dieser Soja-Variante, die du eben vorgeschlagen hast, was Eltern hier wissen sollten, wenn sie nicht stillen und sich selbst vegan ernähren und das Kind auch vegan ernähren möchten?
Wenn sie nicht stillen und nehmen eine Säuglingsnahrung, dann ist da ja auch Jod schon zugesetzt. Also das heißt, dann brauche ich, natürlich kann ich selber noch Jod für mich selber supplementieren, macht ja auch Sinn. Aber dann kommt es ja nicht über die Muttermilch, das Jod. Von daher ist das Kind aber super und deswegen wird ja auch die Empfehlung gegeben, Säuglingsmilchnahrung auf Sojabasis, weil da natürlich alle anderen Komponenten noch drin sind, von denen wir gerade gesprochen haben. Und das Kind ist optimal versorgt. Da muss ich mich eigentlich um nichts mehr dann kümmern.
Okay.
Also dann habe ich eigentlich das B12 habe ich jetzt in Tropfenform. Jod habe ich dann in der Säuglingsnahrung. Ja, und dann nehme ich noch meine Hülsenfrüchte. Dann habe ich mein hochwertiges Protein. Man kann definitiv ein Kind vegan ernähren, wenn man halt diese paar Faktoren auf jeden Fall beachtet.
Und ich glaube, dass wenn Frauen selbst vegan sind, so oder eine Familie, dann ist da ja schon ganz schön viel Wissen vorhanden. Das heißt, jedenfalls aus meinem Blick, ich weiß nicht, ob du da einen anderen Blick drauf hast, ist das selten mal eine spontane Entscheidung. So, ich mache das jetzt, weil das ist so schick, so, das ist gerade hip, so, sondern da ist, also die Familien, die ich kenne, die das so machen, die wissen schon, was sie tun.
Ja. Sehe ich genauso.
Und dann ist das auch durchaus ein gehbarer Weg, die Kinder ebenfalls in meinen Ernährungsweg mitzunehmen quasi.
Ja, absolut. Also sehe ich genauso, weil die Eltern ja selber schon eigentlich Experten sind. Und jetzt muss man halt einfach nochmal kurz sich informieren, naja gut, was braucht denn ein Kind? Das ist ein bisschen anders wie beim Erwachsenen. Und dann geht das in die tägliche Routine genauso über.
Okay.
Absolut. Ja.
Gibt's noch was, was es dazu zu sagen gibt? Also wenn wir uns jetzt nochmal vegetarisch und vegan nochmal so als Alternative gemeinsam anschauen, wie sind deine Erfahrungen? Also kommen Eltern damit gut zurecht? Wo sind so Stolpersteine, die dir in deinen Beratungen begegnet sind?
Die sind jetzt eigentlich in der Beikostzeit noch nicht so da, weil dann hat man ja eigentlich noch alles in der Hand. Die Stolpersteine kommen dann, wenn die Kinder in Kitas kommen und in der Gemeinschaftsverpflegung. Da, also zumindest bei uns auf dem Land, kommen dann die Kitas hier sehr an ihre Grenzen, weil die können das nicht umsetzen. Und eigenes Essen darf man auch nicht mitbringen. Also das ist wirklich schwierig. Vor allen Dingen, wenn man dann so in diese Picky-Eater-Zeit kommt, wählerische Esser. Und mein Kind isst jetzt, will eigentlich nur noch Fischstäbchen essen. Was macht dann der Veganer? Wie decke ich dann alle Nährstoffe ab, wenn dann Sachen verweigert werden? Das wird dann so ein bisschen tricky. Aber jetzt in der Beikostzeit läuft das eigentlich alles noch super gut. Da gibt es eigentlich für mich so keine Stolpersteine. Nee.
Ja, diese wählerischen Kinder, Picky Eaters, das ist ja auch schon kompliziert, wenn ein Kind völlig also völlig normal, das andere ist natürlich auch normal, aber wenn es herkömmlich ernährt wird, so auch da. Gibt es ja die Zeit, wo die einfach mal wochenlang am liebsten nur Nudeln essen möchten oder so. Das heißt, das ist ja immer eine Herausforderung.
Absolut.
Genau. Wenn ich plane, mein Kind vollwertig zu ernähren, dann habe ich da immer eine große Aufgabe als Mutter oder als Vater. Wenn die anfangen zu sagen, nö, das geht's genau nicht. Ich möchte jetzt genau Fischstäbchen zum 5. Mal in dieser Woche.
Das bewegt sehr, sehr viele Eltern und die haben mich jetzt dazu bewegt, dazu dann auch noch einen Kurs anzubieten, der ist aber noch nicht fertig. Hallo Kita Kind heißt der und der beschäftigt sich genau mit diesem Thema Hilfe. Mein Kind kriegt nicht mehr genug Nährstoffe, weil es ja nur noch Fischstäbchen ist.
Ah, ja, spannend.
Wie gehe ich damit um? Und ich meine, man muss sich ja selber dann auch irgendwie chillen, weil man macht sich ja selber sehr, sehr viel verrückt. Und Mamas kommen da wirklich auch sehr an ihre Grenzen, auch psychisch, wenn das halt einen längeren Zeitraum so geht. Und da würde ich gerne auch beruhigen und die Mamas abholen. Aber das dauert noch ein bisschen, so um die Weihnachtszeit. Dann können wir uns nochmal treffen vielleicht zu dem Thema.
Guck mal, da bin ich ja total neugierig. Ich erinnere das bei meinen Kindern, dass mich irgendwann dieser Satz total gerettet hat, ein Kind holt sich das, was es braucht.
Mhm.
Der war für mich echt lebensrettend, weil sonst wäre ich auch in so ein Drama abgerutscht. Oh Gott, wie soll denn da bei meinem gemüseverweigernden Kind irgendwas Gesundes rauskommen? So. Und der hat mich sehr gerettet, muss ich sagen.
Und das ist halt wichtig, dass du jemanden hast, der dir das mal sagt, dass du dann beruhigt durch diese Zeit gehen kannst und dich auch mit anderen Dingen mal beschäftigen kannst, wie nur mit Excel-Tabellen und Essensplänen, was hat mein Kind heute gegessen und was könnte ich verändern? Ja.
Ja, ja, wir melden Interesse an, liebe Kathi.
Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Okay. So, dann lass uns mal hier wieder zurück auf unsere Linie. Wir hatten uns jetzt vegetarische Ernährung angeschaut. Wir haben uns veganes Essen für Babys als Beikoststart genau mit dir angeguckt. BLW, habe ich ja eben so in der kleinen Anmoderation gesagt, das geistert durch ganz, also durch unsere Kurse und das geistert durch ganz viele Gespräche, die ich so aufschnappe. Was steckt dahinter und was sind die Vor- und Nachteile, die du kennst? Lass uns mal sammeln. Also, was ist das erstmal?
Genau, Baby-led Weaning, also vom Baby geleitetes Entwöhnen von der Milch, ist, also eigentlich kann man sagen, ist auch ein Foodtrend. Also in der Ernährungswissenschaft spricht man immer von Foodtrends. Das ist zum Beispiel auch vegan, ist auch ein Foodtrend oder auch Baby-led Weaning. Gibt's eigentlich schon sehr lange und wird aber durch Social Media nochmal richtig gepusht jetzt. In der Ernährungswissenschaft fehlt da ein durchkalkuliertes Konzept und deshalb wird es auch von den Fachgesellschaften als alleinige Ernährungsform nicht empfohlen. Wir haben ja diesen Beikostfahrplan, es ist ja alles genauestens ausgerechnet. Ich lasse jetzt Milch weg, dafür kommt ja ein Brei. Und was muss ich dem Baby jetzt geben, dass alle Nährstoffe zugeführt werden? Also das ist wirklich richtig durchkalkuliert und ausgerechnet, auch wenn die Breie so einfach klingen. Bei Baby-led Weaning habe ich kein durchkalkuliertes Konzept, von daher kann keiner sagen, genau wie es vonstatten gehen sollte. Und die Mamas machen das eigentlich mehr oder weniger nach Gefühl oder nach irgendwelchen Empfehlungen auf Social Media, was natürlich fatal ist, weil wenn man sich das anschaut, da wenn wir wissen, wie ein Kind nach Beikostfahrplan ernährt werden sollte und wir gucken uns im Gegenzug dazu Baby-led Weaning an, dann ist das ja eine komplett andere Welt. Und da kommt das Baby-led Weaning definitiv an seine Grenzen, was die Nährstoffzufuhr betrifft.
Da sprichst du jetzt davon, wenn Baby-led Weaning so als alleiniges Konzept ausgesucht wird. Das heißt, wenn ich meinem Kind mir fehlt tatsächlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen so ein Bild. Das heißt, wie gehen die, also ich kenne diese Bücher und finde die sehr, sehr dogmatisch. So, also schon eine Weile her, dass ich sie gelesen habe. Ich fand nur so, hoi, 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 das ist ja so das Richtige überhaupt. Ne? Alles andere ist ja ganz schlecht. Nur Baby-led Weaning, das Kind entscheidet, was es essen möchte und was nicht. Das heißt, da wird den Kindern etwas auf ihr Tablett oder auf ihren Teller, wenn sie schon sitzen können, gelegt und die entscheiden, was sie sich nehmen. Oder wie kennst du das?
Ja, es gibt viele Formen. Das ist eigentlich das klassische Baby-led Weaning. Also ich gare eine Möhre vor oder einen Brokkoli in seiner kompletten Form, weil das ist ja das Konzept dahinter. Das Kind soll ja nicht einen Brei vor sich sehen und weiß gar nicht, was es ist, sondern die Möhre soll schon zu erkennen sein oder der Brokkoli. Und nimmt sich dann praktisch, worauf es Lust hat. Also das setzt natürlich auch voraus, dass ich verschiedene Sachen dann da auch auf diesen Teller lege. Das ist das eine Konzept. Und dann gibt es ja das andere Konzept, was auf Social Media jetzt unterwegs ist. Also ich backe Taler, Waffeln, Pancakes und diese ganzen Sachen. Backe ich und gebe das dem Kind, dass es das dann praktisch als Stück in die Hand nehmen kann und dann so abbeißen kann, mehr oder weniger. Das ist ja so ein anderes Konzept, ja. Und da kommen die Dinger natürlich richtig an ihre Grenzen. Bei dem ersten Konzept, was ich gesagt habe, ja, wie kriege ich da das Öl in das Kind rein und wie kriege ich diese guten Nährstoffkombinationen rein? Also ich brauche ja pflanzlich und tierisch, ich brauche meine Hülsenfrüchte, ne? Ich brauche alle Kombinationen, damit überhaupt was im Körper aufgenommen werden kann. Trennkost, also einzelne Komponenten, kann der Körper nicht verstoffwechseln. Also ich brauche immer Kombis. So, das ist schon mal das Erste. Bei dem Zweiten, in der Beikostzeit, wird alles nur gedämpft oder gekocht. Also es wird eine Schonkost eigentlich gemacht, weil der Magen-Darm-Trakt ja noch total empfindlich ist, muss sich erstmal einstellen. Und da redet man in der Beikostzeit komplett von Braten oder Backen ab, weil dann entsteht ja auch durch das heiße Fett Acrylamid zum Beispiel. Und das will man bei, das ist ja also krebserregend und das will man ja beim Baby auch komplett vermeiden. Von daher, dann wird auch Ei verwendet. Das macht man eigentlich meistens in großer Menge. Also man gibt ein paar Bröckchen Ei verbacken in der Beikostzeit, ja, aber nicht in diesen großen Mengen, dass halt auch so ein Taler zusammenhält. Also da sind schon einige Stolpersteine. Und deshalb sagt halt die Ernährungswissenschaft und die Fachgesellschaften zusätzlich ja, so als, naja, motorische Trainingsmethode, ne? So, ich lege mal so ein paar Nüdelchen dahin und dann kann das Kind das auch mit dem Pinzettengriff zum Beispiel greifen. Aber als alleinige Ernährungsform ist es nicht möglich eigentlich. Und die Kinder, Es scheint aber zu funktionieren. Man hat noch keine richtigen Daten dazu, wie die sich entwickeln. Aber die Kinder bleiben unheimlich lang an der Brust. Also die müssen ja erstmal, um das überhaupt essen zu können, sitzen können, wie du schon sagst. Und da bin ich ja vielleicht schon 8 Monate alt und steige erst dann langsam in das feste Essen ein. Das heißt, diese Kinder werden meistens sehr, sehr lange gestillt. Man hat aber auch festgestellt, dass die oft auch etwas weniger im Gewicht dann haben, weil die halt erst später einsteigen in die Beikost.
Wie lange kennst du diese Methode? Also ich habe gerade so überlegt und ich glaube, dass das bestimmt schon 10 Jahre sicherlich schon sind, oder wie ist das so?
Ja, so 2013. Genau, wobei das die Oma ja auch schon gemacht hat. Also die Frauen haben oder die Eltern, früher waren es ja die Frauen, haben den Kindern schon immer feste Nahrungsmittel noch dazu hingelegt und auch wenn es mal feste Brotkruste war oder solche Sachen, das ist ja schon immer gang und gäbe gewesen, eigentlich.
Ja, ja, definitiv. Irgendwann endet ja auch mal wirklich Breizeit und die Kinder nehmen am Familientisch teil. So, das ist ja auch keine neue Erfindung. Genau. Das hat die Oma schon gemacht. So.
Ja.
Und genau, mich verwirrt immer, wenn ich BLW, und das ist, glaube ich, mein größtes Fragezeichen, dass ich immer denke, warum denn ausschließlich eigentlich? Also warum denn eigentlich? Und warum ist denn das andere, was wir schon immer so machen, warum ist das denn jetzt plötzlich so schlecht? So, das habe ich nie wirklich verstanden in den Berichten, die ich gelesen habe oder auch in den Gesprächen mit den Eltern.
Ich bin nicht in dieser Baby-led Weaning-Szene, deswegen sage ich ja auch immer, ich biete reine Preikurse an und bin natürlich auch dafür, dass man feste Sachen auch noch dazu gibt, ne, wie wir es gerade besprochen haben. Aber ich denke mal, dass es wirklich der Hintergrund ist, dieses mein Kind soll sehen, was es ist und soll frühzeitig an verschiedene Lebensmittel und Speisen gewöhnt werden. Aber und die Sachen auch erkennen. Also das ist eigentlich, im Grunde genommen ist es ja das, was du im Supermarkt machst, wenn die Kinder schon so ein bisschen mehr verstehen. Ach, guck mal, hier ist die Paprika, die packen wir jetzt in den Wagen rein und das ist die Zucchini und so. Das macht man ja genauso. Und ich weiß nicht, mit 6 Monaten weiß ich nicht, ob man das schon braucht. Also das ist jetzt mein eigener Eindruck, ne, dazu. Ob ich jetzt, ne, das Baby dann mit 6 Monaten schon jetzt alles so versteht, das ist jetzt hier die Möhre und so sieht die aus und keine Ahnung. Also ich bin da kein Experte zu Baby-led Weaning, muss ich sagen.
Ja, ja, ja. Also vielleicht, ich finde, dass ich sehe schon Vorteile tatsächlich. Das heißt, wenn man sich die Entwicklung so anschaut, dann ist das einfach ein Reiz, den die Kinder mehr haben. Das heißt, wenn du hast eben schon die motorische Entwicklung angesprochen. Das heißt, das beobachten wir wirklich auch bei Kindern, die früh auch BLW bekommen, ergänzend zum Brei, dass ich wirklich sehen kann, dass die, was ihre Greifbewegung angeht, wirklich schnell feiner werden. Das heißt, dass man ganz schnell wirklich sieht, die sind ganz geschickt mit ihren Händen, weil sie einfach die benutzen, um damit zu essen. So, und das hat auch noch eine Auswirkung tatsächlich auf so ein bisschen Autonomie. Das heißt, selbst etwas tun zu können. Das sehe ich aus meiner Sicht auch als ganz, ganz positiv für die Entwicklung des Kindes, wenn die sitzen, wenn die wirklich frei sitzen können, sich selbst zu ernähren, ergänzend zu dem Löffel, den Mama oder Papa mir danach auch noch anbietet oder währenddessen. Da sehe ich schon Vorteile.
Ja, absolut. Denke ich auch. Aber es muss ja nicht immer der gebackene Taler dann sein.
Nee.
Könnte ein bisschen Brot sein oder Nudel oder sowas, theoretisch. Man müsste sich gar nicht so viel Arbeit machen. Also das ist ja auch so von meinem Blickwinkel. In dem ganzen Alltagsstress so wenig Arbeit wie möglich, aber gut.
Ja.
Und deswegen, nee, auf jeden Fall. Das gehört ja eigentlich auch zu der Beikostzeit dazu, dass ich nach und nach auf jeden Fall ins stückige Essen komme und aber auch in die feste Nahrung und auch was man selber in den Mund gesteckt habe, definitiv.
Über, genau, stückiges Essen, über die Entwicklung der Mundmotorik, ne, und dieser ganzen, jeder Muskel, der so am Kauen beteiligt ist, sehen wir da auch einen Vorteil. Und das finde ich, das mag ich eigentlich sehr, wenn es nicht so dogmatisch gesehen wird.
Ja.
Also ich persönlich, und ich entnehme jetzt gerade dir als Expertin, was so die Ernährungsseite angeht, auch.
Absolut, bin ich voll dafür. Also ich bin auch kein dogmatischer Typ. Und es ist die Ernährungswissenschaft auch nicht und vor allen Dingen auch nicht die Handlungsempfehlungen, die aktuell so laufen. Die haben sehr zurückgefahren, die Handlungsempfehlungen, also die Fachgesellschaften, die machen es den Eltern sehr einfach. Also mittlerweile sind ja auch Saftschorlen in Anführungsstrichen erlaubt. Früher hat man ja gesagt, nur Wasser und Tee. Also dieses Dogmatische ist in der Ernährungswissenschaft, in der Kinderernährung komplett raus. Es ist wirklich viel für Eigenverantwortung und Lockerheit, also einfach mehr Spaß am Essen. Und es gibt einen roten Faden, aber wie du das in deiner Familie umsetzt, das bleibt dir überlassen und du wirst es gut machen. Eher so. Hm. Das war früher mal anders. Also früher war das sehr dogmatisch und mit starren Regeln und das ist jetzt gar nicht mehr so.
Ja,
deswegen
ja.
Schade, dass dann die anderen Seiten dann so dogmatisch auffahren. Schade, weil wir sind jetzt schon eigentlich einen Schritt weiter.
Interessante Entwicklung vor dem Hintergrund, dass,
ja,
dass da jetzt wieder echt so eine Bewegung um die Ecke kommt, die sagt, so und nicht anders und alles andere ist falsch.
Ja, genau. Schade.
Ja, da gebe ich dir recht. du, ich habe noch eine Frage auf den Nägeln, die wir hatten das auf unserem Insta-Kanal, hatten wir unseren Followerinnen die Möglichkeit gestellt, Fragen zu stellen. Und da kam eine Frage über genau auch diese Nahrungsergänzung, das heißt diese Supplemente. Und zwar, was hältst du von Eisensupplement? Das heißt, wenn ich mich entscheide, vegan oder vegetarisch, das ist dann ja für beide Formen, spielt Eisen ja dann eine Rolle, zu ernähren, kann ich nicht einfach hingehen und kann sagen, okay, ich guck mal, dass ich mir vielleicht irgendetwas Eisentropfen oder so hole, wenn mein Kind das braucht oder wenn ich meine, dass mein Kind das braucht. Wie stehst du dazu?
Also das macht man grundsätzlich generell sowieso nicht, weder bei den Kindern noch bei Erwachsenen denken. Ich denke was und dann gebe ich mal was. Also das macht man gar nicht. Supplemente wirklich in der Babyernährung nur, was wirklich nötig ist und wenn es eine Diagnose dazu gibt. Also stellt der Arzt jetzt einen Eisenmangel fest, dann muss auf jeden Fall supplementiert werden. Aber einfach so, ich bin jetzt Veganer und supplementiere mal, das macht man eigentlich nicht. Also da muss man wirklich schon einen Status im Blut erstmal nachgucken. Und die Veganer sollten auch einmal im Jahr, sollten die Babys auf jeden Fall oder die Kinder dann untersucht werden. Das soll man schon machen.
Ah ja, das heißt, da sollte ich als Mutter dann drauf achten und den Kinderarzt immer noch mal erinnern, du pass mal auf, ich ernähre vegan. Möglicherweise auch, wenn mein Kind gerade keine Anzeichen zeigt von einem Mangel, können wir nicht einfach mal prophylaktisch schauen. Das heißt, das würdest du auch empfehlen, um wirklich sicher zu sein.
Genau, da braucht man nicht immer gleich das venöse Blut, sondern man kann ja auch einfach vorne an der Fingerspitze das Blut dann erstmal nehmen und gucken, weil man hat ja auch Eisenspeicher und wenn man sich, wie wir es jetzt besprochen haben, dementsprechend ernährt, sind die Kinder eigentlich super versorgt. Also es gab jetzt eine Studie und da hat man rausgefunden, die veganen und vegetarischen Kinder haben einen super Eisenstatus, manchmal sogar besser wie die Fleischesser.
Siehst du?
Das ist total interessant, weil sich der Körper auch einstellt. Also deswegen einfach mal so mit der Gießkanne für jeden Eisen, der jetzt kein Fleisch isst, ist eigentlich auch Blödsinn. Nee, einfach nur kontrollieren.
Kannst du diese Studie, hast du da einen Link zu? Die würde mich wahnsinnig interessieren. Oh, dann melde ich hier mal Interesse an. Ich würde die gerne persönlich selber lesen. Und
Veshi heißt die. Veshi Diet Studie. Aber ich teile das mit euch.
Oh, ganz gerne. Ganz gerne. Hast du zu diesen vielen, vielen Dingen, die du uns jetzt gerade gesagt hast, gibt es da eine Seite, gibt es da irgendwas zum Nachlesen? Und wenn ja, dann würden wir auch das gerne in die Shownotes bringen, sodass alle wirklich echt sich richtig, richtig gut informieren können.
Das mache ich gerne. Also ich werde euch wieder die Handlungsempfehlungen ans Herz legen von dem Netzwerk Gesund ins Leben. Das hatte ich das letzte Mal schon reingegeben. Das schicken wir nochmal rein. Und dann gibt es natürlich auch von den Fachgesellschaften und auch halt hier diese Studie. Also es gibt ein paar Dinge, wo das ganz schön umschrieben ist und das stelle ich euch gern zur Verfügung.
Großartig. Dann wird das eine richtig schön runde Sache. Kathi, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir hatten uns ja so im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, was wir gerne heute besprechen wollen. Fällt dir
ja,
auch
ich hatte
was
mir
ein?
Auch so ein paar Notizen gemacht, aber ich habe, also eigentlich ist da jetzt alles von abgearbeitet.
Das haben wir richtig gut hingekriegt, ne?
Ja.
Und das können wir ja auch mal verraten, nachdem wir unser erstes Gespräch in, ich möchte mal sagen, epische Breite gezogen haben und der erste Brei uns sehr viel Zeit gekostet hat oder wir dem sehr viel Zeit gegeben haben, haben wir uns heute vorgenommen, zack, 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 in der Kürze liegt die Würze.
Yes.
Möchte behaupten, haben wir geschafft, wa?
Ja, ich hoffe, die Mamis und Papis sind zufrieden. Ich freue mich auf Feedback.
Ja, ich auch. Also ich kann immer, also wenn ich jetzt mal so nur von mir ausgehe, dann habe ich wieder krass viel mehr Wissen, als ich das vorher hatte. Also ich habe nämlich tatsächlich dieses, das speziell zum veganen Ernähren, nicht, habe ich wirklich lange die Meinung vertreten, das geht nicht. Und also Babys vegan zu ernähren. Und das weiß ich jetzt besser wieder durch deine Infos.
Schön, das freut mich, siehst du? Wunderbar.
Liebe Kathi, dann habe ich mir jetzt gemerkt, dass es zum Winter hin was Neues von dir gibt. So. Mhm. Und notiere mir das. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns hier nochmal wieder und gucken uns dann mal für die Kita-Kinder an, was du uns so zu sagen hast.
Das würde mich freuen.
Ha, toll. Total. Ich danke dir ganz herzlich für das tolle Gespräch und bis bald, du.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war es schon, unser zweites Gespräch mit der Ernährungswissenschaftlerin Kathi Put von Mami Kitchen. Hoffentlich hattest du auch wieder einige Ach-so-Momente. Alle angesprochenen Infos findest du, wie angekündigt, in den Shownotes zum Nachlesen. Und für Sarah und mich startet jetzt der November damit, dass wir ab sofort jeden Sonntag Pekel für die Ohren auf deine Ohren bringen werden. Immer sonntags gibt es für dich ein Thema, das dich in deinem Leben mit Baby bewegt und interessiert. Und wie immer zum Schluss unsere Bitte: Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass uns auf der Plattform, auf der du uns hörst, eine 5-Sterne-Bewertung. Schau auf unserem dazugehörigen Insta-Kanal pkip-podcast vorbei. Auch da gibt es einiges für dich zum Nachlesen. Und wir freuen uns auf den nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.